Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Hallo Thomas, ich grüße dich. Hallöchen.
Ich dich auch, aber eben hast du mit dem Hammer auf die Maus geklopft, oder?
Das habe ich immer als Kind gemacht. Immer wenn ich was Neues haben wollte, dann habe ich es vorher kaputt gemacht, damit ich halt auch was Neues bekommen habe. Ja,
gute, ne? Strategie.
Genau. Ich schneide mir jetzt ins eigene Fleisch, weil jetzt muss ich das Kram selbst bezahlen. Das ist jetzt doof.
Ja.
Alles, was ich jetzt kaputt mache, sicher.
Ja, als Erwachsener, ja, es ist halt immer so ein Ding, ne?
Ja, so ist das. Aber gut. Das nennt man Durability-Test. Ich wollte mal gucken, wie stabil die Magic Mouse ist.
Oh, auch noch die gute Magic Mouse.
Gute Magic Mouse mit Lightning-Anschluss.
Auf der Unterseite.
Auf der Unterseite, ne?
Wo sonst?
Ja, aber es wird ja viel drauf geschimpft, aber man muss ja auch dazu sagen, der Akku hält ja auch relativ lange. Also so oft muss man die ja nicht aufladen. Also
wenn man die täglich aufladen müsste, hier dann gute Nacht, ja.
Das ist richtig. Also ich komme da so 2-3 Wochen mit hin.
Aber apropos aufladen, hast du den R4 gesehen?
Aufgeladen oder nicht aufgeladen oder was meinst du?
Nein, überhaupt, generell.
Gibt es da jetzt schon wieder eine neue Version von? Ah nee, den R5. Ich habe jetzt nur R5 verwechselt. Nein, den
R4. Ja, genau, R4. Ja.
Den R4, nee, den habe ich jetzt nicht gesehen.
Das voll elektrische Stadtauto von Renault. Jetzt machen wir hier schon wieder Werbung für Kollegen.
Renault,
ja. Aber wir hatten ja auch zuletzt mal über den R5 gesprochen. Und
der gefällt mir ja sehr gut, der R5. Ja,
ja. Mhm. Ja. Also ich will nichts sagen, aber die machen da vieles richtig.
Ja.
Und es ist ja ein Europäer. Also es ist ja jetzt, klar, kann man auch wieder sagen, ja, und die Technik und wo kommt das her? Okay, ja, aber es ist ja trotzdem ein europäischer Autobauer, also von daher.
Mhm. Ja, wie gesagt, Renault hat jetzt in den letzten Jahren nach meiner Meinung gerade im Elektrofahrzeugbereich sehr viel richtig gemacht. Auch was das Design beanlangt, haben sie sehr viel richtig gemacht.
Ja, ne? Vor allem, wir hatten da ja schon mal drüber gesprochen, gerade auch das Aufgreifen von ihren alten
erfolgreichen Designs.
Genau, das halt vernünftig in die heutige Zeit gebracht. Klar, dann wieder als Elektroauto, da kann man diskutieren, so viel wir wollen, ja, darüber. Ja, der eine gefällt es, der andere nicht. Ja, eine akzeptiert es, der andere ist da kategorisch dagegen. Das ist ein ganz anderes Thema. Aber die haben da sehr viel gemacht im Vergleich zu anderen Autoherstellern, die beliebte alte Namen genommen haben und haben da ja weniger erfolgreich das Ganze eigentlich neu interpretiert.
Du kannst ruhig den Capri beim Namen nennen.
Ja, du hast es erfasst, ja.
Aber wir hatten das Thema Capri schon mal.
Ja,
aber
hatten wir schon mal.
Es ist ja auch ein Beispiel, was man immer wieder aufgreifen kann, ein Negativbeispiel.
Na, schade eigentlich, ja.
Ja, das...
Weil der alte Capri an sich war ja...
Schönes Auto.
War nicht schlecht, ja. Der hätte eigentlich so eine Neuauflage wirklich verdient, ja.
Ja,
aber, naja.
Da hätten sie sich, wie gesagt, ein Beispiel an Renault nehmen sollen, wie sie das umgesetzt haben. Das haben sie ja vorher gemacht, Twingo, R5 etc. Das sind alles sehr gute Designumsetzungen. Über die Technik kann man in ein paar Details durchaus diskutieren, aber das Design ist sehr ansprechend. Also wenn ich mir jetzt ein Elektrofahrzeug für die Stadt oder für kleinere Überlandfahrten kaufen müsste, wäre der Renault R5 sicherlich ein Auto in der engeren Wahl. Ja.
Ja, ja.
Und ich denke, aufgrund der Reichweite kann man da auch schon mehr mitmachen, als nur das Auto als Stadtfahrzeug zu verwenden. Da kann man schon, denke ich, mehr mit anstellen.
Hm.
Ja, so ist es. Aber auch die neuen Mercedes-Versionen vom GLC und, wenn wir jetzt mal etwas höher gehen, GLS, die sind designtechnisch auf dem richtigen Weg, ne? Also
EQS, ja, klar, auf jeden Fall.
Nein, also der neue GLS.
Wobei, hast du dir den neuen GLB mal angeguckt?
Auch der sieht gut aus. Also diese ganze neue Reihe GLC, ja, GLB, GLS.
Ich finde, ja, okay, auch die neue Plattform für sag mal, was, der CLA. Das ist ja auch ganz nice, auch gerade was jetzt so die Technik betrifft. Aber gerade wenn man mal, wo ich aber echt Probleme mit habe, ist das Innenraumdesign. Gerade wenn du dir anguckst, wenn du die Vollausstattung da mit 3 Monitoren und Kram hast, ja, was da ja ein Display, also optisch, nicht, also wie gesagt, es sind ja mehrere Displays, aber so hier über die komplette Fahrzeugbreite im Innenraum, ja, die Displays sich dahin ziehen, sorry.
Ja.
Nee. Nee. Ja. Nee, das ist dann schon wieder zu viel des Guten. Das in der heutigen Zeit im Vergleich zu anderen Herstellern auch, beziehungsweise ja auch gerade die Displaytechnik weitergegangen ist und dass du diese, wie es ja im Vorgänger vom GLB war, ja auch relativ wenig in Anführungszeichen Display da gehabt hast, ja, oder auch die Anordnung und wie das andere Hersteller machen, okay, ja, aber das jetzt auch wieder, sorry, nur weil man es machen kann.
Muss man es nicht. Ja, das ist auch sehr nervig und besonders bei Nachtfahrten ist es für mich sehr anstrengend, mit solchen Fahrzeugen unterwegs zu sein. Du musst da wirklich, trotz dass man alles runterdreht und alles so weitestgehend nach unten dimmt, ist es schon sehr, sehr, sehr viel Kirmes im Auto, sage ich jetzt mal, was nicht schön ist.
Ja, vielleicht ist man auch da wieder nur zu alt dafür, aber alleine, wie gesagt, dieses Brei, ja, okay. Wie gesagt, Geschmackssache, ich finde es jetzt nicht so dolle. Aber ja, kann, wie gesagt, wer es haben will, ja, ich denke mal, sie haben ihre Käufer. Und wo man ja auch wieder streiten kann, hol mal BMW oder Mini gerade nochmal mit an Bord. Was die ja aus dem Innenraum gemacht haben, ist ja auch so für mich ein Fragezeichen bei den Minis. Aber
ja.
Aber wie gesagt, sie werden ihre Käufer haben. Also von daher ist halt alles Geschmackssache.
Das ist richtig, ja. Wie so oft im Leben.
Hm.
Aber wahrscheinlich liegt es auch am Alter von uns beiden. Früher war die Auswahl an Fahrzeugen, die mir gefallen haben, wesentlich größer, als das heute der Fall ist. Also heute ist es sehr eingeschränkt, muss ich sagen.
Hm? Ja, gefühlt war auch die Fahrzeuge, die man sich leisten konnte.
Die Auswahl war auch größer.
War auch die Auswahl größer.
Ja, so ist es.
Vor allem über verschiedene Segmente und Hersteller dann auch.
So ist es, ja.
Und heute, wenn du mal guckst, ein Neuwagen, da bist du ja Beträge direkt los. Das ist klar, wenn du sagst Mercedes, Audi, VW, ja okay, VW wieder zu einem bestimmten Grad, aber dann auch wieder BMW oder so, klar, das sind ja wieder deutsche Premium-Marken, ja, hast du schon immer einen Aufschlag im Prinzip bezahlt. Aber auch da die Preisentwicklung, die Fahrzeuge gemacht haben, sorry.
Ja. Das ist so.
Mercedes war noch nie günstig, aber wenn man heute guckt, wo so eine A-Klasse steht, ja, oder selbst ein Golf, ja, das ist ja auch immer so ein schönes Beispiel, ja, wo dann ein vernünftig ausgestatteter Golf steht, ja, wo was du heute für eine A-Klasse bezahlst, ja, was du selbst für eine A3 bezahlst, ja, oder für eine 1er.
Hm.
Das sind Beträge.
Ja, das ist so. Aber gut. Ich sage ja immer, ein Auto muss für mich ein Fahrzeug sein, was mich von A nach B bringt. Das soll trocken sein. Es soll eine Heizung haben. Es soll im Sommer eine Klimaanlage haben. Und mehr Ansprüche stelle ich im Kern eigentlich nicht an ein Fahrzeug. Ich bin da
so. Ja, eine Anhängerkupplung sollte 3 Tonnen ziehen können, ne?
Ja.
am besten 7 Sitze für den Platz für die ganze Familie.
Nein, das nicht.
Und Gepäck für den Urlaub sollte auch noch reinpassen.
Also im Kern habe ich eigentlich einen sehr geringen Anspruch an ein Fahrzeug, muss ich sagen. Und ich habe halt das Glück, dass ich manchmal Fahrzeuge fahren darf, die ein bisschen was mehr können. Aber das ist jetzt nicht mein, da bin ich jetzt nicht von abhängig.
Daily, wenn man selbst, wie gesagt, das alles stellen muss, das sieht dann schon wieder anders aus.
So ist es. Also das Fahrzeug oder die Autos, das erste, wo ich Einschnitte machen würde. Ich hänge jetzt nicht unbedingt daran, dass ich jetzt das alles haben muss, fahren muss. Nee. Also das muss ich jetzt nicht haben. Von A nach B kommen, das sicher und trocken und gut ist. Schön, dass man das machen kann, aber ich muss es nicht haben. Ja, da bin ich recht schmerzfrei. So ist es. Es gibt auch schöne Oldtimer, die man fahren kann und die man günstig bekommen kann, in Anführungsstrichen. Oder Youngtimer, wie es so schön
läuft. Dann kommt es aber wieder drauf an, was für ein Fahrzeug ist es, weil du willst ja,
ja,
okay, es ist schön, wenn man noch einiges selbst machen kann, aber du willst ja trotzdem eine Sicherheit haben, was die Versorgung mit Ersatzteilen betrifft.
Das ist richtig, aber da ist die Auswahl auch relativ groß, wenn man weiß. Also Mercedes zum Beispiel, gutes Beispiel, da ist die Versorgung.
Sind wir da wieder?
Ja, aber die ist gut. Ja, also die haben eine vernünftige Ersatzteilversorgung auch für ihre älteren Fahrzeuge. Das ist so. Auch VW. VW hat eine hervorragende Classic-Abteilung mit einer guten Ersatzteilversorgung. Ja. Gut so. Oder auch nicht. Na gut, dann lass uns den Autoblock abschließen.
Hm.
Und lass uns mal wieder über Apple sprechen und lass uns mal über John Prosser sprechen. Da gab es ja in der letzten Zeit nicht so viele Neuigkeiten und die letzte Neuigkeit war eigentlich die, dass es sich so angehört hat, dass er eigentlich relativ kooperativ sein sollte, was die Aufklärung bezüglich seiner Leak-Kette in Anführungsstrichen betrifft. Und da sah es ja so aus, dass er sich da vernünftig gezeigt hat und mit Apple auch das Gespräch gesucht hat. Nach einigen kleinen Terminfindungsproblemen sind sie ja dann doch irgendwie zusammengekommen, in Anführungsstrichen. Und jetzt klagt aber Apple ein Klagelied, hätte ich bald gesagt, dass John Prosser sich sehr unkooperativ zeigt. Und alles das, was das Gericht gefordert hat an Unterlagen, doch sehr unvollständig zurückgekommen ist und dass das nicht so ist, wie sich das Apple vorgestellt hat, dass Fristen schon von Apples Seite schon mehrmals verlängert worden sind und er sich so ein bisschen, querstellt, wäre jetzt wahrscheinlich zu viel gesagt, aber das Ganze jetzt nicht unbedingt beschleunigt, sondern dass er das sehr sachte und langsam angeht und mit den Informationen doch sehr dosiert umgeht. Anders sieht es bei seinem Komplizen aus, der ist sehr kooperativ, der arbeitet mit Apple wohl sehr gut zusammen, aber Prosser scheint sich da etwas querzustellen. Ob das der richtige Weg ist, das bezweifle ich persönlich. Ja, finde ich jetzt nicht so schick.
Ja, mein Gott, es war relativ lange ruhig um das Thema, zumindest mal so, was ich mitbekommen habe. Von daher kann ich da schlecht was zu sagen, aber die Frage ist halt auch, wie man das halt eventuell gegenseitig auslegt, ja.
Ja, aber ich kann mir schon vorstellen, dass der Prosser recht kompliziert sein kann und es wahrscheinlich auch ist, ne?
Der wird halt so wenig wie möglich, ja, gerade was seine Quellen betrifft, halt irgendwie preisgeben wollen.
Ja.
Das kann man schon verstehen. Also was man gesehen hat, ist, dass die Leaks oder die Berichterstattung von ihm aktuell nicht das Niveau hat, wie damals gerade zu iOS 26.
Naja,
das war ja sehr, wie gesagt, die Quelle war da ja.
Das war ja eine sehr gute Quelle, würde ich sagen.
Ja, ja, deswegen, und wie gesagt, und jetzt aktuell, auch was Quellennennungen und Bezüge betrifft bei ihm, sieht es da schon etwas, sagen wir mal, ruhiger aus. Da kommt immer noch was, aber wie gesagt, so in der Tiefe auch so, ja, kann man aggressiv sagen, wie die Berichterstattung damals war, ist es jetzt aktuell bei ihm nicht.
Naja, ich kann mir auch vorstellen, dass seine Quellen, die er hatte, die Kontakte abgebrochen sind oder dass sie aktiv die Kontakte abgebrochen haben.
Ja, er wird es, denke ich mal, auch ein bisschen ruhiger angehen einfach.
Ja, er ist jetzt unter verstärkter Beobachtung, ne? Das ist klar. Aber okay, ich wäre ja an seiner Stelle etwas kooperativer, weil letztendlich ist es so, dass Apple mit der juristischen Macht, die sie haben, in Form von Anwälten, doch, denke ich, am besser ausgestattet sind. Ne?
Solange er sich da nichts zu Schulden kommen lässt oder gegen Gesetze verstößt, können die drohen, so viel sie wollen oder schreiben.
Das ist richtig, aber
es geht immer darum, dass sie da ja unterstellt haben, dass er zusammen da oder gegen Gesetze verstößen hat, wie er damals an die Infos zu iOS 26 halt rankam.
Genau, richtig.
Er sagt ja nein. Es ist alles hier mit rechten Dingen damals gelaufen. Ja, die Dinge standen ja im Raum. Von daher, ja, ich kann es von hier aus schlecht beurteilen.
Das wird wahrscheinlich auch der Grund sein, weswegen sich der Komplize sehr kooperativ verhält, weil er genau weiß, das ist, nach meiner Meinung ist das auch derjenige, der wohl die größeren Probleme hat, weil der hat ja aktiv die Dinge herausgeholt aus dem Unternehmen Und ich glaube, wenn er da kooperativ ist und dementsprechend Informationen auch weitergibt an Apple, wie und was er da getan hat, dass das Ganze milder ausgehen wird für ihn, als wenn er sich dann auch querstellen würde, letztendlich. Prosser ist noch derjenige, der die Infos haben wollte. So wie ich das verstanden habe, logischerweise wollte er die Infos haben, ganz klar. Und schwierig zu beurteilen, das Ganze. Naja, mal sehen, wie es weitergeht. So ist es. Gut, dann lass uns doch nochmal ganz kurz über das MacBook Neo sprechen. Da habe ich extra nochmal geguckt, ob der Preis wirklich noch aktuell ist. Ist er. Nämlich das Grundgerät gibt es derzeit schon im Preis reduziert bei Amazon statt 6,99 für 6,39. Zum Zeitpunkt der Aufnahme ist der Preis auch noch aktuell, wie gesagt. Kurios, weil ja auch gerade die Geräte sehr verknappt sind und im Moment wohl auch bei einigen Händlern ausverkauft sind, wundert es mich, dass gerade Amazon da auch nochmal den Preis gesenkt hat. Interessant. Man könnte denken, dass die Standardversion vielleicht nicht so gut läuft am Markt, dass die meisten vielleicht zum 512er greifen. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Die genaue Verteilung kann ich nicht sagen, wie die aussieht.
Ja, wobei beim 512er haben sie doch auch einen Rabatt drin. Nicht ganz so groß, glaube ich, wie jetzt bei dem 256er, aber du kriegst da, oder ist der genauso groß?
Warte mal.
Von der Zahl her an sich wird es vielleicht nicht so groß aussehen, weil du bist ja da noch über den 700. Aber du müsstest bei beiden, glaube ich, einen Rabatt kriegen.
Das
ist halt die Frage, wie die Lieferzeit aussieht, das weiß ich jetzt nicht. Weil ich glaube, dass die kleine Version für 6,39 und das ging ja auch ein bisschen durch die Medien, das Thema, ist, glaube ich, nicht für alle Farben.
Nee, das bezieht sich auf Silber.
Wobei die immer noch, glaube ich, sehr gut lieferbar sind bei Amazon.
Ja, wie gesagt, das bezieht sich auf die silberne Version und die 512er Version ist auch reduziert, muss man fairerweise dazu sagen, du hast recht, 9%. Genauso wie die andere,
also beide kleine Version. Okay.
Ja, genau. Und 727, beide Versionen. Das ist schon ein fairer Preis, würde ich sagen.
Ja, vor allem, du musst mal gucken, das ist ja noch ein relativ neues Produkt.
Genau.
Im Prinzip, wir sind ja bei der kleinen oder bei der Einstiegsversion oder bei der kleinsten Version jetzt bei 6,39. Mhm. Wenn das irgendein Indikator ist, der sich vielleicht so über die nächsten 6 Monate oder bis Ende des Jahres noch durchziehen sollte, würde es mich nicht wundern, wenn man da bei den Amazon-Retourensendungen eventuell sogar einen Preis unter 600 sehen könnte für Zustand wie neu oder sehr gut. Also die, wie gesagt, alle anderen Zustände würde ich sowieso die Finger von weglassen.
Mhm.
Aber gerade wenn Amazon sagt, es ist ein Zustand wie neu, kann man eigentlich auch da nicht viel verkehrt machen.
Mhm.
Dann ist halt nur die Frage, wie ist die Verfügbarkeit etc. Ja, aber ab und zu kommt da immer auch wieder was zurück. Dann, wie gesagt, dann würde es mich nicht wundern, wenn da nochmal so 10, 20 Euro vielleicht runtergehen könnten und wir da einen Preis von 5,99 oder so sehen könnten sogar.
Möglich, ja.
Ja.
Nee, es ist ja nur sehr, wundert mich nur etwas, weil wir ja überall lesen, dass die Geräte vergriffen sind, was ja auch richtig ist. Bei vielen Händlern sind sie auch vergriffen und dass da halt Amazon doch mit 9% Reduzierung derzeit rangeht. Ja.
Apropos vergriffen, das hatte ich heute Morgen gerade gelesen, dass anscheinend Mac Mini und Studio teilweise die Lieferzeiten jetzt auch schon wieder auf mehrere Wochen rausgehen.
Ja.
Wobei da haben sie ja angeblich hier die ganzen On-Device LLMs da anscheinend in Verdacht. Gerade die macOS-exklusiv Versionen, dass die halt nach wie vor dafür sorgen, dass Leute sich da Mac-Hardware hinstellen, gerade wie gesagt den Mini und den Studio, um da halt lokal AI-Modelle laufen zu lassen, ja.
Was ja auch durchaus interessant sein kann, letztendlich. Machen wir ja im universitären Einsatz nicht anders. Ja, was natürlich sehr schade ist, das ist aber schon vor längerem passiert, dass die 512 Gigabyte Variante gar nicht mehr lieferbar ist. Die haben sie ja komplett aus dem Sortiment genommen aktuell. Und das war ja gerade eine beliebte Konfiguration, ne? Die gerade für große Large Language Models war das natürlich sehr interessant, das Ganze. Und wenn man das nur im Cluster zusammengeschaltet hat, hat man da schon sehr, sehr viel Rechenleistung für einen kleinen Preis bekommen. Ne? Im Vergleich jetzt zu anderen Supercomputern in Anführungsstrichen.
Ja.
Ja. Ja.
Und ich, hier, und noch was, ich habe gerade bei Amazon, ich habe mir jetzt mal kurz die Seite aufgerufen, das iPhone Air nach wie vor -30%.
Das ist eine Hausnummer, ja.
Sorry, aber -30%, ja. Okay, auch da wieder, ja, wir haben mittlerweile April.
Ja.
Aber Gerüchte sagen ja, es soll dieses Jahr kein iPhone Air 2 geben.
Okay.
Da ist ja eins der Gerüchte, die rumgehen. Also,
aber es soll auf jeden Fall ein zweites geben. Also das habe ich gelesen, nur halt nicht dieses
Jahr. Das ja, aber genau, nicht jetzt mit diesem Update. Ja.
Ja, gut. Aber es würde mich jetzt auch ganz stark wundern, wenn Apple jetzt kein zweites Gerät rausbringen würde. Also, weil normalerweise sägen sie jetzt so schnell keine Geräte ab.
Einmal das. Die Frage wäre halt, wie das im iPhone Air, wenn es kein Update bekommt, sich im Line-Up verhält.
Hm.
Bleibt es dann unverändert zu dem Preis einfach drin als iPhone Air?
Mhm.
Kriegt es vielleicht ein Prozessor-Upgrade, aber der Rest bleibt gleich?
Mhm.
Oder tropft das irgendwie nach unten, dass du das günstiger kriegst?
Ja.
Aber, puh.
Naja, gut. Es verliert natürlich an Attraktivität, wenn jetzt die neuen Geräte kommen, die 18er, 18 Pro-Geräte kommen, dann wird es natürlich noch unattraktiver. Und dann sollte man, denke ich, auch sich da am Preis machen oder was überlegen. Naja, schauen wir mal. So ist das. 30% ist eine Ansage.
Ja, das ist eine Ansage.
Wo wir gerade bei 30% sind. 30% ist wahrscheinlich die Zahl des Tages. Bei Apple hat den neuen Umweltschutzbericht rausgehauen für das Jahr 2025 und es sieht so aus, dass 30% der in den ausgelieferten Produkten verwendeten Materialien aus eigenen Recyclingquellen stammt oder generell aus Recyclingquellen stammt. Sie versuchen das natürlich auch selbst zu recyceln etc. pp. Haben wir ja schon lange und ausgiebig darüber berichtet und das machen sie ja schon auch seit Jahren, dass sie halt selbst die Produkte zerlegen und so weiter und so fort und aus den zerlegten Rohstoffen oder den gewonnenen Rohstoffen aus den Recyclingprozessen dann wieder neue Geräte zusammenbauen. Und das ist im Moment 30%. Ziel ist ja für das Jahr 2030, das Ganze das ganze Unternehmen klimaneutral zu bekommen und also vollständig klimaneutral. Und das ist noch ein recht weiter Weg. Und ein zweiter Punkt ist auch, dass mittlerweile oder dass seit letztem Jahr alle Verpackungen komplett kunststofffrei sind. Also das ist jetzt von den Earpods bis zu den MacBook Pros bis zum Studio-Display, alle Verpackungen sind kunststofffrei. Ja, und was sie noch hervorgehoben haben, ist das MacBook Neo. Beim MacBook Neo ist der Anteil wesentlich höher. Da haben wir 60% recycelte Materialien im Gerät. Ja, das denke ich ist wohl auch die Richtung, wo Apple dann bei den anderen Geräten hin möchte. Und ja, sie sind auf einem guten Weg. Sehr schön. 60% MacBook Neo, wer hätte das gedacht?
Ja, aber auch, wie gesagt, der Verzicht von Kunststoff in der Verpackung, das ist ja auch schon wieder so ein Schritt, wenn du gerade mal guckst, dass ja doch teilweise auch bei den höherwertigen Produkten und auch dann höherwertigen Verpackungen, wie wir sie ja bei Apple einfach auch haben, teilweise Verbundstoffe oder Laminate eingesetzt werden, gerade wenn es da halt um Hochglanz beziehungsweise ja auch einfach das Gefühl der Verpackung beim Auspacken oder so geht, dass du irgendwo halt in der Oberfläche noch eine Folie oder sowas drin hast oder aber Kunststoffformteile, ja, innen drin irgendwo hast, ist das schon, würde ich sagen, generell für die Branche ein schöner Schritt und auch ein gutes Signal an alle anderen, ja, wie es halt gemacht werden kann, ohne dass du halt da Kunststoff einsetzt. Und ich hatte eben noch überlegt, mit Folie um die Verpackung oder so rum.
Nee, ist nicht.
Aber da hatte ich auch schon lange nichts mehr von Apple in den Fingern.
Die haben da ein Papiersiegel, genau, was man abziehen kann. Je nachdem, je nach Größe des Gerätes oder der Verpackung, sind es zwei Siegel oder nur ein Siegel. Die zieht man dann halt ab und hat dann dementsprechend das Gerät offen.
Hattest du da auch schon die Videos gesehen, wo sie gezeigt haben, wie du das Siegel unbeschädigt entfernen oder rankommen kannst an die Verpackung, ohne das Siegel zu beschädigen? Und oh, da habe ich auch gedacht, Freunde.
Ja.
Freunde.
Ja, ja.
Klar, das ist schön. Also für jemanden, der Wert drauf legt, halt auch seine Originalverpackung nicht kaputt zu machen, ist das ja ganz nett, wenn du sagst, okay, ich will die so unversehrt wie möglich halt dann zu Hause auch im Schrank stehen haben, ja, weil das gehört für mich einfach dazu. Okay, kann man machen, aber ansonsten.
Naja, du denkst jetzt nur an das Gute im Menschen, aber nehmen wir mal das Beispiel Magic Mouse. Wenn man da das Siegel entfernen kann und die Innereien rausnehmen kann, also die Maus letztendlich, und was anderes reinstecken kann, was genauso viel wiegt, kann man da ja nun im größeren Stil in Anführungsstrichen Betrug betreiben. Tauscht das Ding einfach wieder um oder möchte das Geld zurückhaben und gut ist?
Ja, okay, das hast du ja eh schon gehabt, dass man da, es gab ja Berichte, dass es Kunden gab, die anstatt einem iPhone in der Packung entweder ein anderes Gerät hatten, ein Dummy drin hatten oder aber irgendwas, was vom Gewicht her hinkommt mit dem iPhone.
Ja.
Das hat, und die, wie gesagt, die Packung noch original verpackt war. Kein Siegel beschädigt, kein gar nichts, ja. Das würde das, wie gesagt, auch wieder erklären. Und wie bei allem, ja, wo ein Wille ist, ja.
Ja, richtig.
Da ist auch sowas nicht weit. Ja, wie gesagt, ich sehe eigentlich immer gerne, oder ich gehe davon aus, ja, ein Glas ist halt halb voll anstatt halb leer.
Aber wo wir gerade bei der Magic Mouse waren, ich habe hier noch eine uralte Magic Mouse Verpackung gefunden und die war komplett aus Kunststoff. Das war, wie sagte man so schön, dieser Schneewittchen-Glas-Sarg. Und wenn man sich die Magic Mouse an sich anguckt, die hat sich ja in den Jahren bis auf die Energieaufnahme nicht verändert. Das heißt, die Verpackungen dieser Maus, die haben sich wesentlich öfter verändert als die Maus an sich. Natürlich hatten wir bei der ersten Magic Mouse Batterien drin, dann hatten wir den Lightning-Stecker und jetzt haben wir den USB-C-Stecker, aber das grundsätzliche Design hat sich ja nicht verändert. Aber drumherum hat sich viel verändert. Wie gesagt, die Verpackungen haben sich verändert im Laufe der Zeit. Da fragt man sich jetzt ja mal wirklich, wann kommt mal eine neue Magic Mouse raus? Ne? Ja.
Ja. Anscheinend, sie haben keine Ressourcen dafür. Plus sind sie wahrscheinlich am Ende ihres Engineerings da angelangt. Ja, für sie ist das Produkt halt.
Wenn das der Weisheit letzter Schluss sein sollte, okay, dann gute Nacht. Obwohl ich mit der Magic Mouse sehr gut zurechtkomme, keine Frage. Aber wie gesagt, wenn man sich halt mal überlegt, wie viel Verpackungsgeneration das Ding schon durchgemacht hat.
Wobei, apropos Verpackung, als ich das MacBook Air meiner Frau ausgepackt habe, war ja auch, wie gesagt, schön gemacht. Aber da habe ich auch überlegt, da ist auch noch einiges an Luft, was man eigentlich einsparen könnte.
Ja, obwohl da schon sehr viel gespart worden ist, denke ich mal.
Ja, wenn du mal guckst, die alten Verpackungen, gerade beim iPhone, guck doch mal, wie groß heute eine Verpackung ist. Im Vergleich zum allerersten iPhone, und das war wenigstens kleiner als heute dein Durchschnitts- oder das normale iPhone ist. Klar, da kam auch mehr mit, ja. Du hattest dein Dock noch, die Adapter, ja, die Kabel, das Netzteil. Da war auch der Lieferumfang noch ein anderer, okay. Aber die Verpackung an sich, also da ist sehr viel, gerade was halt Luft oder unnötig Volumen betrifft, ist da schon sehr eingespart worden. Was natürlich auch da wieder, klar, je mehr du auf einer Palette kriegst, umso geringer sind halt auch die Transportkosten für dich letztendlich pro einzelnes Gerät. Das ist ja, hat ja auch einen Grund.
Ist ja, richtig,
aber genau. Generell spart es natürlich auch Müll. Ja.
Es spart Müll, es spart
beziehungsweise
Ressourcen, Herstellungsressourcen.
Ja.
Und wie gesagt, viele Geräte werden ja auch per Luftfracht transportiert und da möchte man natürlich so viele Geräte ins Flugzeug bekommen wie möglich. Ne? Ganz klar. So ist es. Ja, also Apple macht schon hervorragende Verpackungen. Das ist schon immer ein großer Pluspunkt gewesen bei Apple.
Ja, alle auspacken war schon immer. Ja.
Ja, ich glaube, es ist auch die erste Marke, wo viele Nutzer in der breiten Masse sich überlegt haben, die Verpackung aufzuheben. Ja? Ich kenne viele Leute, die Verpackungen halt auch weggeschmissen haben.
Jenseits von der Überlegung her, für den Garantiefall, ich muss es einschicken und habe dann eine passende Verpackung da. Ja. Sondern die bleibt in der Regel auch noch, wenn der Zeitpunkt überschritten ist, dann noch irgendwo im Regal stehen. Ja. Oder beziehungsweise verschwindet nicht nur auf dem Dachboden, weil einige dann doch sich das quasi als Display ins Regal stellen.
Genau. Richtig, genau. Ja. So ist es. Ja. Ja, das, ich meine, man muss ja auch den Platz dafür haben, irgendwie die ganzen Verpackungen aufzuheben. Ja. Es gibt ja Leute, die wohnen in einer kleinen Mietswohnung und die haben ein kleines Kellerabteilchen.
Wenn überhaupt, ja.
Und da kann man jetzt nicht alle Verpackungen aufheben von allen Geräten. Ne? Das ist so.
Ja, vor allem guck doch heute mal, kauf dir mal einen neuen Fernseher. Klar sind die flacher geworden, aber du hast ja trotzdem eine gewisse Größe und Kartonage, die da einfach da ist.
Ja, oder ein E-Scooter, die sind ja auch riesengroß verpackt, die Dinger.
Ja, oder ein Auto, überleg dir das mal.
Ein Auto, ja. Ja, so ist es.
Ne? Wobei, da habe ich auch mal, ich hatte mal einen Kollegen, und ich war ja auch mal in der Verpackungsbranche tätig, der hat sich von einem Kartonagenlieferanten quasi eine Verpackung für sein Motorrad machen lassen.
Mhm.
Damit er da was hat, quasi wie eine kleine Garage in der Garage, ja, damit er das dann drüber stülpen kann oder das Motorrad entsprechend da halt in diese Kartonage machen kann, damit das halt ein bisschen geschützter steht als nur in der Garage. Ja. Wobei ich da auch gesagt habe, da wäre vielleicht was anderes auch geeigneter, aber naja, wie er will.
Es gibt ja diese Luftgaragen, ich weiß nicht, ob du die kennst.
Ja, die sind auch nicht schlecht. Ja,
ja, da teste ich gerade was. Da bin ich gespannt, ob das, ich teste es speziell bezüglich des Stromverbrauchs, weil die Dinger müssen immer wieder auf Luft gehalten werden.
Ja, genau.
Da hängt ja ein Kompressor dran und da teste ich gerade mal, ob sich das überhaupt gut angeht.
Hast du auch einen Neuzugang dafür oder mit einem deiner bestehenden.
Du tust so, als ob ich einen riesen Fuhrpark habe. Ich
versuche jedes Mal, ja.
Ja, nein, der ist nicht so groß, der Fuhrpark. Es ist, denn ich teste das mit dem kleinen Smart.
Okay.
Man muss ja auch irgendwas testen, ne, letztendlich. Und Gott sei Dank habe ich ein Fahrzeug, wo ich das mit ausprobieren kann.
Ja, es hätte ja auch sein können, dass das mit irgendwas Zweirädrigen am Testen bist oder so.
Ach so, nein.
Die Saison fängt ja auch bald wieder an.
Die Saison fängt an.
Die wurde jetzt gerade eröffnet. Fällt mir gerade ein. Einer unserer, den hast du auch schon auf Instagram, glaube ich, gesehen, Pizzabäcker bei uns in der Region.
Mhm.
Der ist auch jetzt zur Saisoneröffnung bei einem, ich sag mal nicht, wie der Händler heißt, aber Motorradsaison. Zur Eröffnung stand er jetzt auch gerade wieder am Wochenende bei einer Veranstaltung, ja.
Okay.
Und heute ist bei einem Autohaus noch Young und Oldtimer treffen.
Mhm.
Die sind allerdings fertig, wenn wir hier wahrscheinlich fertig sind mit der Aufnahme. Da habe ich jetzt nur Bilder gesehen von der Eröffnung und ja, okay, wie gesagt, heute Morgen hat es bei uns geregnet. Da war jetzt noch nicht so viel los.
Ja, ich war gestern Morgen ganz kurz beim Tag der offenen Tür bei unserem Goldwing-Händler.
Oh, okay.
Ja, das sind ja Autos, das sind ja fast schon Autos. Es ist ja, das Ding hat Apple CarPlay an Bord, das Ding hat ein Airbag an Bord, das Ding hat.
Es hat einen Seiderschrank an Bord.
So ungefähr, ja. Also
eine kleine Küche.
Das Koffersystem, was da drauf hängt. Also, ja. Also es gibt Autos, die haben einen kleineren Kofferraum als das, was der an Koffersystemen da verbaut hat letztendlich. Ein Rückwärtsgang, gut, ich meine, das haben viele Motorräder in dieser Gewichtsklasse schon an Bord, aber ist das noch ein Motorrad oder ist das einfach nur ein Auto mit zwei Rädern und wo das Dach fehlt? Ich weiß es nicht, es ist Wahnsinn. Ne? Es ist Wahnsinn, was das Ding kann und macht und tut. Und man ist ja deutlich in einer Preisklasse unterwegs, wo man sich sicherlich auch ein Auto bekommen kann. Ne?
Ja, okay, aber da brauchst du aber nicht unbedingt jetzt so ein Motorrad für, sondern gibt es auch noch andere Motorräder.
Ja, da gibt es andere Motorräder für, ja. Ist natürlich ein schönes Tourenmotorrad, um wirklich schön entspannt durch die Gegend zu fahren. Aber ob ich da wirklich alles haben muss und wo der dann anfing und mir gesagt hat, das Ding hat auch noch ein Airbag, habe ich gedacht, ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Ja. War schon nicht schlecht. Aber wäre jetzt auch nicht unbedingt das, was ich fahren möchte.
Nee.
Ja, Gut, aber wo wir gerade bei Recycling waren und bei Modifikationen gewesen sind, in Anführungsstrichen, naja, gut, Recycling ist ja keine Modifikation, aber ein Produktdesigner hat sich mal eine Feile in die Hand gelegt oder hat eine Feile zur Hand genommen und hat am MacBook rumgefeilt und hat es ein bisschen hübscher designt, nach seiner Meinung etwas hübscher gestaltet und hat die Kanten etwas abgeschliffen. Ja, das sieht nicht schlecht aus, wenn man sich das anschaut, aber man muss halt wissen, was man tut. Und das hat er auch geschrieben auf seinem Blog. Da hat er gesagt, wie lange das gedauert hat und wie viele verschiedene Feilen und Schleifpapiere er genommen hat, um auf das Ergebnis zu kommen.
Wie viele MacBooks er bearbeitet?
Nee, ich glaube nur ein MacBook. Man muss natürlich auch dazu sagen, den Punkt, den er bearbeitet hat, das ist auch ein Punkt, der sehr scharfkantig ist. Das ist genau der Punkt bei dem Trackpad vorne, wo dann auch die kleine Einbuchtung ist, um das Display anzuheben und aufzuklappen. Und das ist auch schon etwas scharfkantig. Ich kann verstehen, dass er das modifiziert hat, das Ganze. Und ja, es sieht ganz nett aus. Ich weiß nicht, wie es im Original aussieht, logischerweise. Man muss halt Mut dazu haben, das Ding anzufeilen und zu bearbeiten. Und da es ja aus dem Vollen gefräst ist, es ist ein Unibody-Gehäuse, logischerweise kann man ja auch nicht so viel kaputt machen, wenn man jetzt nicht zu viel wegnimmt an Material.
Ja, genau, nicht zu viel. Das ist dann, ja.
Ja, aber er hat das sehr, sehr vorsichtig gemacht. Hat er zumindest geschrieben. Auf was für Ideen die Leute kommen, ne? Ja. Wenn ich solche Modifikationsvideos sehe, dann denke ich immer an Casey Neistat. Der macht ja auch, ja, wie der mit seinen Sachen umgeht, das ist Wahnsinn, ja. Ja, krass. So, das nächste Thema. iPhone-Loyalität. Wir hatten ja das schon mal angeschnitten. Das kam ja auch immer so bei den Markterhebungen oder bei den Marktforschungsinstituten heraus, dass die iPhone-Kunden sehr loyal sind. Aber wir haben konkret nie eine Studie gefunden oder nie eine Studie oder eine Markterhebung gefunden, die sich explizit um die Markenloyalität dreht und sich darum gekümmert hat. Und da gibt es jetzt eine Erhebung von Cell. Das ist ein Institut, was bei uns weniger thematisiert wird oder weniger bei uns, wo wir weniger über sprechen, aber was ich so quer recherchiert habe, auch wohl sehr seriös. Und es sieht so aus, dass 96,4% der iPhone-Nutzenden planen, beim nächsten Gerätewechsel erneut ein iPhone zu kaufen. 96,4%, das ist ordentlich. Und es gibt natürlich auch den direkten Vergleich in die Android-Welt hinein, und da sieht es so aus, dass 83,8% nein, Quatsch, völlig, Moment. Da habe ich jetzt ein paar Zahlen durcheinander geworfen. Die Markentreue bei Android liegt bei 86,4%, so ist es korrekt. Das heißt, 86,4% der Android-Nutzer erwägen dann wiederum auch wieder sich ein Android-Gerät zu kaufen. Was ich aus dem Bericht nicht herauslesen konnte, handelt es sich nur darum, dass sie bei Android bleiben wollen oder auch bei der gleichen Marke bleiben wollen. Das konnte ich
gerade nicht Das wollte ich gerade noch anmerken, ja, genau.
Weil was bleibt einen anderes übrig, in Anführungsstrichen, dann, wenn man einmal so im Android-Kosmos unterwegs ist, dann auch dort zu bleiben. Aber viel wichtiger wäre es doch...
Ja, wobei, es wird mittlerweile... A, von Google und auch von Apple ja sehr gut unterstützt, wenn du halt hin und her wechseln willst.
Das stimmt,
ja. Du hast mittlerweile Apps, die du halt hier auch noch laden kannst, ja, um halt dann die Daten oder Bilder etc. halt zu übernehmen. Es ist halt die Frage immer, wie tief steckst du irgendwo in einem System halt drin. Wenn du natürlich iCloud sehr intensiv nutzt, dann spezielle Funktionen gerade auch noch wie das verschlüsselte Update beziehungsweise halt eine große Fotobibliothek einfach hast, die du in der iCloud hast und nicht nur lokal auf deinem Gerät. Ja, und da da ist halt die Frage, wie einfach ist der Umstieg, ja. Wenn du natürlich dann sagst, okay, ich habe eh alles bei Google irgendwo hängen, dann ist es wurscht, ja, ob du da iPhone oder da ist der Umstieg relativ einfach, ja, je nachdem, was du dann auch für Services nutzt. Aber das ist ja auch wieder die Frage der 96,4%. Wäre das eventuell niedriger, wenn der Umstieg einfacher wäre? Ich finde ihn selbst, wie gesagt, als iPhone-Nutzer jetzt nicht so kompliziert, als dass er nicht durchführbar wäre. Das ist halt immer die Frage, dann auch gerade, wie intensiv nutzt du dann halt auch Apps? Mhm. Welche Apps gibt es vielleicht nur für iOS oder sind auf iOS besser als auf Android?
Ja.
Das ist ja leider auch der Fall, ja, dass du einmal iOS-exklusive Apps hast oder aber die iOS-Version zumindest mal für dich als iOS-Nutzer besser funktioniert oder besser aussieht oder besser zu benutzen ist als die Android-Version.
Ja.
Und das sind halt so Sachen, die quasi für diesen Login sorgen und du vielleicht bei 96,4% dann landest. Die Frage ist halt, wie gesagt, wenn es einfacher wäre, wäre die Zahl trotzdem noch so hoch. Ja. Plus, was du hier hast, und das hattest du eben bei den 86,4% schon angesprochen, ist es dann wirklich nur Android als System oder aber bleiben sie dann zum Beispiel auch bei Samsung als ihre präferierte Marke einfach hängen?
Ich vermute mal, weil es heißt ja auch im Artikel Markentreue, dass das auch auf die jeweiligen Brandings und die jeweiligen Hersteller bezogen ist. Weil Android ist ja in dem Sinne keine Marke, es ist ja ein Betriebssystem in Anführungsstrichen, oder es ist ein Betriebssystem, und von daher glaube ich schon, dass damit die Marke gemeint ist. Dann ist das, denke ich, eine relativ gar nicht so schlechte Zahl, würde ich sagen.
Dann ist das auch sehr gut, ja, weil ja. Aber auch da wieder, gerade wenn wir mal bei dem Beispiel Samsung bleiben, ich denke, Samsung hat da auch eine relativ hohe oder sehr hohe Bindungsrate, was jetzt einfach ihre Kunden betrifft. Mhm. Wenn du mit deinem Samsung Ultra glücklich bist, wirst du wahrscheinlich auch die nächste Version kaufen. Oder je nachdem, wie lange du halt festhältst an einem Gerät, ja, wie viele Jahre du das nutzt, dann wird's, wie gesagt, das nächste auf jeden Fall auch wieder ein Samsung.
Mhm.
Das denke ich mal, ist da schon der Fall, ja.
Ja, das kann durchaus möglich sein. Ich glaube, bei den Premium-Geräten ist, wie gesagt, ja, das ist meine Meinung, die Markentreue höher als im Low-Cost-Segment, also im 200-300-Euro-Bereich. Da ist es wahrscheinlich den Nutzenden egal, ob das jetzt ein Xiaomi ist, ein Redmi ist oder was weiß ich, was es da alles gibt. Die legen auf grundlegende Funktionen wahrscheinlich Wert. Und für viele ist es ja auch nur eine Kommunikationsmaschine. Also wenn ich jetzt so in meinen erweiterten Bekanntenkreis hineinblicke, da ist WhatsApp wichtig, da ist E-Mail wichtig und ein bisschen telefonieren. Und das Foto sollte auch halbwegs vernünftig aussehen, was man damit machen kann. Und von daher ist da, glaube ich, in diesem niedrigen Segment die Markentreue wahrscheinlich nicht so hoch. Das ist zumindest meine Beobachtung, die ich da habe oder die ich da gemacht habe. Und je höher man geht von den Leistungswerten her, je mehr Ansprüche hat man wahrscheinlich auch an das Gerät. Und da ist dann die Markentreue wahrscheinlich eher gegeben. Ist jetzt nicht repräsentativ, ist nur meine Beobachtung.
Ja.
Weil wenn einer das Ding wirklich nur als WhatsApp-Maschine benutzt, da ist es ja auch quasi uninteressant, ob der jetzt 8 GB RAM hat oder 12 GB RAM, ne, sage ich jetzt mal.
Mhm.
So ist es. Aber der nächste Punkt, da sind nämlich die 83,8%, die ich eben gerade fälschlicherweise genannt habe. Die 83,8%, das bezieht sich auf die iPhone-Nutzer, die seit mehr als 5 Jahren ein iPhone benutzen. Also die nicht 5 Jahre am Stück das gleiche benutzen, sondern seit 5 Jahren. Innerhalb der Zeit können sie wahrscheinlich auch gewechselt haben, aber die, wie gesagt, seit 5 Jahren der Marke treu geblieben sind. Bei Android ist die Zahl wesentlich geringer, da sind es nämlich nur 33,6%. Ja. Ja,
ja, du hörst ja immer wieder von Apple, ja, so viele neue oder iPhone-Erstkäufer, ja, wie sie haben, immer ständig. Ja, das erklärt natürlich dann auch wieder diese 83,8% zu einem Teil. Und wie gesagt, bei Android, wenn es wirklich dann um Marke etc. geht, ja, oder Hersteller, 33,6, okay. Das ist wahrscheinlich auch das Segment, was du wieder angesprochen hattest hier mit WhatsApp etc. Ja, da wird wahrscheinlich, wenn ein Upgrade oder wenn ein neues Gerät gekauft werden muss, wird dann geguckt, was ist in dem Preisrange drin, ja, den ich zur Verfügung habe, und dann
ja, genau,
suchst du dir da entweder den aktuellen heißen Scheiß raus in deinem Budget, oder es ist dir einfach egal, ja, und du kaufst dann das, was dann gerade vom Preis her passt oder wo du vielleicht sogar nochmal ein paar Euro sparen kannst, ja.
So ist es, ja. Und Deutschland ist nun mal Android-Land, das muss man so krass sagen. Also hier ist das Android-System sehr weit verbreitet. Ja, es gibt andere europäische Länder, da ist das wesentlich geringer.
Ja, guck mal, Amerika. Ja, wobei der Anteil von Apple ja...
Ja, ich habe europäische Länder gesagt. Amerika würde ich jetzt nicht zu Europa zählen.
Nein, ich sage aber, guck mal nach Amerika, ja, wo der Anteil ja hier über 50% dann...
Das ist richtig, ja. Gut. Naja, wie gesagt. Es ist, wie gesagt, auch die Sache, was auch meine Beobachtung ist, wenn jetzt jemand im Desktop-Bereich mit einem Windows-Rechner unterwegs ist, der ist weniger der Marke iPhone treu oder dem Apple-Konzern treu als jemand, der jetzt komplett im Ökosystem drin steckt, der jetzt alles hat, der jetzt ein MacBook hat, der jetzt ein iPad hat, der ist viel näher im goldenen Käfig oder viel stärker im goldenen Käfig gefangen als jemand, der jetzt einen Windows-Laptop hat oder was weiß ich. Der ist viel eher bereit, dann auch das System zu wechseln, denn auch mal zu Android rüber zu schauen oder hin und her zu wechseln. Ja, das ist so meine Beobachtung, die ich habe.
Also glaube ich jetzt so gar nicht mal, weil wenn jemand sich ein iPhone kauft und da wirklich zufrieden ist und wir mal davon ausgehen, dass der zu diesen 83,8% gehört, ja, der seit 5 Jahren entweder dieselbe iPhone oder halt aber jetzt generell ein iPhone nutzt, dann kann der von mir aus, dann ist die Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich größer, dass er jetzt so ein MacBook Neo greift, als nochmal zu einem Windows-Laptop.
Naja, im Moment mit der qualitativen Gestaltung von Windows 11 wundert mich das sowieso nicht. Also man hört ja aus, also Windows 11 ist ja und wirklich wie gesagt, nicht.
Und dann jedes Mal hörst du ja sowieso Apple, egal, sie ist ja im Prinzip durch die Produktpalette durch, ja, und gerade auch bei den MacBooks, ja, dass viele Umsteiger einfach haben, ja, die aus der Windows-Welt kommen. Ich denke mal nicht von Linux, ja, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, aber die einfach auf der Windows-Welt kommen. Und wenn man mal guckt, wie groß einfach der Windows-Anteil da draußen ist,
naja, das
ist ja auch keine Überraschung, weil was hast du zu Windows an ernstzunehmenden Alternativen?
Also im Business-Umfeld sowieso kaum, ne? Das ist so. Da findet macOS statt, klar. Im Privatumfeld gibt es mittlerweile mehr oder weniger Alternativen, die man durchaus einsetzen kann. Chrome OS zum Beispiel. Ich kenne sehr viele Leute, die mit Chrome OS unterwegs sind, für ihren sehr eingeschränkten Nutzungsbereich.
Die sich Chrome gekauft haben, meinst du jetzt? Oder?
Ja, wenn einer wirklich nur, ich hab 4, 5 Leute im Bekanntenkreis, die mit Chrome OS unterwegs sind.
Als ihr Hauptsystem?
Ja.
Wow, okay. Mhm.
Man muss dazu sagen, die haben einen ganz eingeschränkten Anwendungsbereich. Das sind auch schon etwas ältere Leute. Die machen ein bisschen E-Mail, die machen ein bisschen Websurfing, die machen ihre Bilderverwaltung da drauf, also über Google Drive dann halt, über die Cloud, haben auch ein Android-Phone und sind in ihrer Bubble zufrieden. Dafür ist das okay, sage ich jetzt mal. Und die sind über ihr Android-Phone auf Chrome OS gekommen. Das war dieser Effekt. Ja.
Okay.
Ja, aber das sind wahrscheinlich auch wieder Ausreißer. Ich glaube nicht, dass das eine ernstzunehmende Alternative ist.
Naja.
Ne? Aber es gibt auch solche Leute, die wirklich mit Chrome OS arbeiten und damit zufrieden sind.
Ja.
Und das hat sich in den letzten Jahren ja auch sehr stark weiterentwickelt. Also Chrome OS ist ja nun lange nicht mehr das, was es vor 4, 5 Jahren einmal gewesen ist. Da kann man ja schon wesentlich mehr mitmachen. Ne? Naja, gut. Ja, das nächste Thema, ich weiß gar nicht, warum ich das hier aufgeschrieben habe. Es war so ein typisches Füllthema. Wir hatten ja ganz kurz drüber gesprochen, dass Apple zum jetzigen Zeitpunkt diese ganze Weltraumfotografie-Geschichte, iPhone im Weltraum gar nicht so richtig medial ausschöpft. Vielleicht wird das zu WWDC nochmal was anderes sein oder auch spätestens dann nochmal zur iPhone-Präsentation, dass das vielleicht nochmal thematisiert wird. Bisher hat sich Tim Cook da mit einem Tweet zu geäußert, der nochmal ganz deutlich gezeigt hat, dass er das ganz toll findet. Naja, kann man ja auch ganz gut finden, ist ja alles okay. Und Joswiak hat noch einen bisschen abgewandelten Tweet abgesetzt, Er hat geschrieben, ein kleiner Schritt für das iPhone, ein riesiger Sprung für Weltraum-Selfies. Naja, okay. Erinnert mich an irgendwie an einen legendären Spruch, woher der nur kommen mag.
Ja, genau.
Ja. Allgemein finde ich die Medienarbeit, die NASA um das Ganze geleistet hat, jetzt nicht so prickelnd. Da hätte man wirklich mehr draus machen können, finde ich. Ne? Dass man das Thema noch ein bisschen präsenter hätte thematisieren können und etwas bessere Medienarbeit leisten können. Wenn man schon so viel Geld dort reinsteckt in diese Mission, dann hätte die mediale Aufarbeitung noch etwas besser stattfinden müssen, finde ich.
Ja, dafür hat ja die ganze Fake-Verschwörungstheorie-Ecke das aus oder versucht für sich zu vereinnahmen, das Thema, das war ja unglaublich. Also was da an Beiträgen, Analysen stattgefunden hat
das waren dann aber auch teilweise Spezialisten, die beim Physikunterricht jedes Mal Kreide holen gewesen sind. Die ja, dann irgendwelche Dinge da rausgehauen haben.
Ja, ja, aber auch die einzelnen Teilnehmer, die sie da besucht haben, oder wo sie da auf einmal hier Biografien und ich weiß, also das ist unglaublich, ja, und auch die Analysen wieder mit den Aufnahmen aus dem Weltraum und ach, Freunde, wo ich da gedacht habe, ja.
Aber diese Verschwörungstheoretiker, die gibt es ja schon so lange, wie es die Raumfahrt gibt.
Ne? Ja, und noch länger.
Ja.
Und noch länger. Ja. Damals, ja. Die armen Höhlenmenschen. Ja, aber nee, wie gesagt, ich fand, weil du eben gesagt hast, ja, NASA hätte können da mehr machen. Da haben sich andere schon super drum gekümmert. Ja. Das war.
Ja. Nur ich finde, wenn man...
Aber wie gesagt, wenn da jemand sagt, hier oh, und Fake und guck mal hier und der Schatten da, ist ja in Ordnung. Aber dass dann so viele da drauf springen, das bestätigen oder da das dann als gegeben hinnehmen und dann, das sind halt so Sachen, die ich nicht verstehe.
Aber das sind dann auch zum größten Teil Leute, die auf diesen Zug aufspringen und die sich davon vereinnahmen lassen, die, ich drück's jetzt mal vorsichtig aus, die so ein bisschen bildungsfern sind. Den teilweise
ja, aber,
auch so ein
aber die sagen, mach deine eigene Recherche.
Ja, aber... Ja.
Die besteht nicht aus Reddit oder irgendeinem anderen Plattform, wo... Ach, nee, egal, komm. Nee, ich wollte es eigentlich nur mal, weil du gesagt hast, die NASA hat zu wenig gemacht.
Naja, ich bin ja der Meinung, wenn man so viel Milliarden Geld in so eine Raumfahrtmission reinsteckt, dass auch der Steuerzahler...
Ja, wahrscheinlich nicht mehr, ne?
Ja, aber dass auch der Steuerzahler irgendwo das Recht hat, darüber vernünftig informiert zu werden, was da passiert. Ja,
mehr zu bekommen, ne? Als nur Teflon und einen Kugelschreiber. Ne?
So ungefähr. Nein, ist doch so. Ich meine, da hätte man medial ein bisschen mehr machen können. Und bei den Milliarden, die da investiert worden sind, hätte man sicherlich auch nochmal die ein oder andere Million mehr ausgeben können für eine vernünftige mediale Begleitung.
Tja.
Aber gut. Egal. Mal gucken, was Apple noch draus machen wird im Laufe des Jahres und dann schauen wir mal. So, und die Preiserhöhungen der Speicherkrise und der aktuellen marktwirtschaftlichen Situation, die machen natürlich auch nicht bei Microsoft Stopp. Da hat es nämlich auch ordentlich Preiserhöhungen gegeben. Das Surface Pro 12 Zoll, bisher kostete das Ding, wir gehen jetzt von den Dollarpreisen aus, 799 US-Dollar und jetzt kostet das Ding 1049 US-Dollar, alle Preise plus Steuer. Und das 13 Zoll bisher 999 und jetzt 1499. Da haben sie kräftig draufschlagen müssen. Ja.
Und das tut richtig weh, ja.
Das sind jetzt ja auch nicht mal so 100 Euro oder 100 Dollar. Das sind ja schon richtig Summen, die da oben drauf kommen.
Ja.
Wahnsinn. Ich bin mal gespannt, wie die nächsten MacBooks oder die Mac Studios, die jetzt ja demnächst dieses Jahr noch rauskommen werden, wie die dann aussehen werden. Die M5 Macs und...
Ja, ich bin mal gespannt, ob die Aussage von Apple halt nach wie vor aktuell ist, ja, wo sie gesagt haben, sie haben langfristige Verträge mit ihren Lieferanten und das wird und sind da sehr gut aufgestellt, was halt Versorgung und halt auch Preisgestaltung betrifft. Ich bin mal gespannt, ob das bei den restlichen Releases dieses Jahr wirklich noch der Fall sein wird. Oder ob man da.
Ja, und vor allen Dingen, was ist langfristig? Ne?
Ja.
Das ist die Frage.
Deswegen, ob man da die restlichen Releases dieses Jahr, wir sind ja erst im April, ja?
Ja.
Ob wir da die Releases dann oder die Veröffentlichungen dann, die jetzt kommen, gerade im MacBook und eventuell dann vielleicht auch im Desktop-Bereich mit dem Mini und dem Studio, ob die oder wie die ausfallen werden oder ob sie die Preise annähernd halten können. Ja, und da vielleicht ja, wo man sagen könnte, okay, das betrifft ein paar Fluktuationen in Bezug auf Währung, ja, und so weiter. Mhm. Oder ob da wirklich dann eventuell, ja, ich glaube nicht ganz solche Erhöhungen, wie wir es jetzt bei Microsoft gesehen haben, weil Apple dann doch nochmal andere Stückzahlen einfach umsetzt als Surface, beziehungsweise als Microsoft mit ihren Surface-Produkten. Aber ja, ob wir da drumherum kommen nochmal oder ob wir dann da auch nochmal in den Apfel beißen müssen, ja.
Ja, die Frage ist natürlich auch, wie stark normalisiert sich denn dieser ganze AI-Markt und der ganze, wie stark rückt sich das oder ruckelt sich das zurecht in dieser Zeit oder wie stark, wann normalisiert es sich?
Ja, okay, momentan sieht es ja aus, dass die Preise wieder ein bisschen, oder was heißt ein bisschen, aber dass die Preise halt wieder nachgeben. Die Frage ist halt, inwieweit zieht sich das halt durch alle betroffenen Produkte einfach durch?
Mhm.
Haben wir jetzt auch schon wieder das Ende erreicht, was jetzt Preisreduzierungen betrifft.
Mhm.
Ja, weil so das ganz alte Niveau haben wir ja da auch noch nicht erreicht.
Mhm.
Es sind halt die Infos draußen, dass halt einige Datacenters doch nicht wie geplant jetzt angegangen oder abgeschlossen werden oder sich die Planungen halt jetzt erstmal auf unbestimmte Zeit verschieben. Das hat ja auch Auswirkungen. Die Frage ist halt, welches Niveau oder auf welchem Niveau werden wir uns halt jetzt einpendeln?
Mhm. Ja, das ist richtig. Was ist denn das neue Normal im Speicherbereich? Weil auch...
Generell, überall da, wo es halt benötigt wird. Mhm. Und wir haben ja auch schon gesagt, das betrifft ja nicht nur unser MacBook oder unser iPhone. Das zieht sich durch alle moderne Elektronik im Prinzip durch, ja, weil irgendwo hast du überall einen Chip drin stecken. Ja, du hast sehr viele, ja, wo heute auch RAM drinne steckt einfach.
Mhm.
Ja. Im Prinzip geht da nur noch sehr viel ohne. Sehr wenig ohne. Und die sind natürlich alle davon betroffen, ja. Und selbst wenn du jetzt wie Apple auch Verträge hattest oder Bestände hattest, von denen du bisher leben konntest, irgendwann ist das halt aufgebraucht. Der Vertrag läuft aus, wie gesagt, Lagerbestände reduzieren sich, ja, die du noch vielleicht zu den alten Konditionen eingekauft hattest. Irgendwann bist du auch davon betroffen, ja.
Ja, aber ich meine, geben wir auch nochmal das Beispiel macOS mit 8 GB und Windows 11 mit 8 GB. macOS oder Apple schafft es, ein Betriebssystem an den Start zu bringen, was vernünftig und solide im abgesteckten Rahmen vernünftig mit 8 GB zurechtkommt. Bei normalen Anwendungen, Office-Anwendungen, was Windows nicht schafft oder Microsoft nicht schafft.
Wobei ich da auch fest immer noch dran glaube oder überzeugt bin, dass wir da auch sehr vieles einfach dem iPhone und iOS zu verdanken haben.
Das ist richtig.
Weil wir grundlegend unten drunter, und wir erinnern uns alle mal an die erste iPhone-Präsentation, unten drunter ist es immer noch macOS 10.
Ja, das ist korrekt, ja.
Und du hast das iPhone am Anfang ja schon immer gegen weniger RAM entwickelt. Das Betriebssystem für das iPhone schon immer gegen weniger RAM entwickelt. Was in meiner Meinung nach in der Entwicklung auch macOS zugute kam.
Mhm.
Und du da halt einfach von den Einschränkungen, die du durch das iPhone hattest oder auch durch das iPad am Anfang, entsprechend limitiert warst, was deine Entwicklung betroffen hat. Oder du halt entsprechend auf die Hardware hin entwickeln musstest und da sehr vieles, wie gesagt, auf macOS 10 einfach basiert hat, konntest du da natürlich parallel auch das, was du an Erkenntnissen in Bezug auf die Entwicklung gegen deine iPhone-Architektur gewonnen hast, dann einfach auch mit rübernehmen, ja, in dein macOS für die Desktops oder für macOS 10 Standard. Mhm. Und wie gesagt, da hat sich, glaube ich, sehr viel Synergie einfach ergeben, ja, wo man sagen kann, ja, das ist mit ein Grund, warum du diesen Vorteil damals einfach mit hattest, dass du da auch mit weniger, nicht ganz so wenig wie jetzt auf dem iPhone, aber es ist ja dann auch wieder eine andere Umgebung, aber dass du da trotzdem besser mit dem haushalten konntest, was du einfach hattest. Ja.
Das ist richtig. Natürlich muss man auch dazu sagen, Hardware und Software aus einer Hand.
Das ist das Nächste,
ist
genau.
Das, das ewige Thema, das ist richtig. Aber Microsoft war ja noch nie dafür bekannt, speicheroptimierte Betriebssysteme auf den Markt zu bringen oder ressourcenschonende Betriebssysteme auf den Markt zu bringen. Ne? Das ist halt leider so.
Was ich nicht verstehe. Okay, klar, die Aussage, die ist so ja nicht gefallen damals von Bill Gates in Bezug auf die 46 KB, aber das ist ja so ein Mythos, der sich ja immer noch hält. Ja. Gerade da hätte man eigentlich denken können, dass vielleicht Microsoft dann doch ein bisschen ja, mehr optimiert, ja, aber.
Ich weiß damals noch, wo Windows 95 rausgekommen ist. Ja, ich war dabei. Wir sind so alt. Und das hatte auch relativ geringe Systemanforderungen. Ja. Da konnte man sogar noch mit einem 386 TX, tralala, glaube ich, das Ding, nee, oder brauchte man schon mindestens ein 486 SX25? Ich weiß nicht, aber die Anforderungen waren relativ gering. Aber wenn du wirklich diese minimalsten Systemanforderungen genommen hast und darauf Windows 95 installieren wolltest, das Ding war extremst langsam. Du konntest damit nicht arbeiten. Das war halt so. Und das war damals schon sehr, sehr speicherfressend. Also du brauchtest eigentlich, um flüssig mit Windows 95 arbeiten zu können, schon 16 MB RAM. Da reden wir nicht um Gigabyte, damals reden wir um MB. Also 16 MB brauchtest du schon, damit es halbwegs vernünftig funktionierte. Ja. Damit fing das schon alles an.
16 MB, bist du sicher?
Also das war jetzt nicht die Minimalvoraussetzung. Ich glaube, die war bei 8 MB oder sogar bei 4 MB für Windows 95. Aber damit es vernünftig lief, brauchtest du 16 MB Megabyte. Mhm. So ist das.
Megabyte, um Gottes Willen.
Ja, aber das war damals so.
Ja, wir hatten ja sonst nichts.
Nee, aber ich war damals schon, wenn ich jetzt mal zurückdenke, damals schon so ein Arbeitsspeicher-Fetischist. Da war gerade so Pentium 75, Pentium 90 und meine ganzen Kumpels, die sind dann auf Pentium 90 gegangen. Und ich hatte noch mein Pentium 75, ich habe mein Geld lieber in Arbeitsspeicher investiert und hatte dann satte 64 MB Arbeitsspeicher.
Ich habe eben mal gerade gegoogelt, die Wikipedia sagt, die Mindestanforderungen waren 4 Megabyte RAM.
Ja, okay.
Und 50 Megabyte Festplattenkapazität.
Also
man sollte auch ein Diskettenlaufwerk und ein CD-Laufwerk haben. Aber hier 50 MB Festplatte. Das ist immer wieder so ein Witz, ey. Okay, aber das war ja wirklich damals so, ja. Ich hab's ja auch noch. Ich sag ja immer, meine erste Festplatte für einen Amiga waren 20 MB, ja.
Meine allererste Festplatte waren 5 MB. Die war so groß wie ein Schuhkarton. Ja.
Ja, ich hatte schon eine kleine, aber wie gesagt, 20 MB, ja. Heute lachst du über 20 MB, ey.
Ja.
Kauf dir doch heute mal einen USB-Stick mit 20 MB, das ist so ein Witz. Was willst du damit? Die kriegst du ja noch nicht mal irgendwie als Werbegeschenk oder so.
Nein.
Vergiss es.
Mein erster USB-Stick hatte 16 MB. Und ich war stolz wie Oscar. Und das Ding hat, glaube ich, 200 D-Mark gekostet.
Na so, komm, ja.
Wahnsinnig teuer.
Also ich habe damals auch wirklich sehr, sehr viel Geld für diese 20 Megabyte Festplatte bezahlt. Also wirklich sehr, sehr viel Geld.
Ja. Ja. Ich auch.
Und das als Schüler, da kann man sich mal überlegen, was man da nicht alles getan hat für das Geld.
Ja, und da hatte man, Opa erzählt vom Krieg. Opa erzählt vom Krieg.
Nee, es ist wirklich schon sehr verdammt lange her, weil Windows 95 hieß ja, warum 95? Ja?
Weil es 95 kam, logischerweise.
Unter anderem, ja.
Unter anderem, ja.
Weil es 95 kam, ja. Das ist ja wirklich schon eine Zeit lang her.
Und Microsoft hatte da eine sehr offene Beta-Phase. Also du konntest dich ja da bewerben und du hattest dann per Disketten oder per CDs die Beta-Version zugeschickt bekommen. Ne? Das war ja alles sehr, sehr interessant. Also das war die erste Beta-Phase, die ich sehr, sehr intensiv mitgemacht habe. Ja.
Ich weiß gar nicht mehr, war meine erste Windows-Version 98 oder ME? Nee, ich glaube, ich kam 98, bin ich eingestiegen. Ja, ich glaube, Windows 98 war mein erstes Windows. Und da bin ich von 95 direkt auf ME geupdatet. Ich weiß es nicht mehr. Es war auf jeden Fall nicht ME. Ich habe mich damals gefreut wie ein kleines Kind auf ME und habe mir dann direkt die Version besorgt als Update.
Oh wei, Millennium Edition.
Gekauft.
Ja.
Also nicht illegal, gekauft. Hm. Ich habe für ME bezahlt. Und habe mich gefreut wie Bolle und war maßlos enttäuscht von dem, was ich bekommen habe. Nicht maßlos, aber ich war enttäuscht von dem, was ich bekommen habe. Aber das ging, glaube ich, damals sehr vielen so. ME war jetzt nicht so der Stein im Wurf, ja.
Nee, ME war eines der schlechtesten Versionen und Windows Vista. Die beiden Versionen habe ich als besonders negativ in Erinnerung, ja. Millennium Edition.
Ja. Ja, wegen 2000 dann, ja.
Also, ja, ja, ja.
Ja, auch der ein oder andere überlegt hat, aber.
So ist das.
Na, okay, genug Windows Talk.
Ja, ja, mein Gott, das sind ja nicht das Windows Café. Gut. Dann lass uns doch nochmal über die über die nächste Signature-Farbe vom iPhone sprechen. Und angeblich soll es wieder kein reines schwarzes iPhone geben. Das wäre jetzt das zweite Mal in Folge, dass wir kein schwarzes iPhone sehen im Pro-Modelle-Segment oder im Segment der Pro-Modelle, sondern die neue Signature-Farbe soll Deep Red sein. Warum nicht Deep Purple? Aber okay, das ist was anderes. Ja, letztes Jahr war es ja beim 17 Pro Max dieses Orange oder Cosmic Orange. Mhm. Und dieses Jahr, dann halt 2026, soll es Deep Red sein. Da bin ich gespannt. Ein sehr tiefes Rot. Warum macht man nicht einfach dieses Product Red? Das traut man sich wahrscheinlich im Pro-Modelle-Segment nicht.
Ich würde gerne mal wissen, ob diese Zusammenarbeit beendet wurde.
Ja.
Oder ob die vertraglich irgendwie wirklich halt für diese speziellen Produktartikel reserviert ist bei Apple.
Mhm.
Und dass sie da vielleicht selbst nichts machen wollen oder es keine Kooperation aktuell gibt und deswegen diese Farbe nicht machen können. Das wäre auch mal interessant zu wissen. Ich finde jetzt so die Bilder, die man gesehen hat, zu diesem Rot nicht schlecht.
Mhm.
Ich gehe aber davon aus, dass die nicht so einschlagen wird, wie jetzt das Orange.
Ja, ja, das Orange ist schon sehr schick, muss ich sagen.
Ich hätte mir eine andere knallige Farbe gewünscht. Es muss ja jetzt kein Rot oder Orange sein, aber eine andere knallige Farbe, weil die gehen eigentlich immer gut.
Ja, weil wir hatten ja im Pro-Segment von knallig.
Also nee, das nicht, aber generell im Produktportfolio von Apple, so diese Farben, wie gesagt, wie das Orange, oder so, gehen eigentlich immer ganz gut. Wir haben ja auch jetzt bei dem Neo, ich wüsste gerne mal beim Neo die Verkaufszahlen für das Citrus. Weil das wäre definitiv die Farbe, die ich mir gönnen würde, wenn ich mir Neo kaufen würde.
Mhm.
Definitiv. Also Citrus wäre, wobei das Himmelblau von meiner Frau finde ich auch sehr nice, aber das Citrus hat für mich ein bisschen mehr, ja, das gefällt mir ein bisschen besser sogar. Und wie gesagt, ich hätte mir da eine knalligere gewünscht als dieses dunkle Rot. Also ich finde es nice. Aber es, wie gesagt, nach dem Orange hätte ich mir dann doch ein bisschen mehr Mut gewünscht, was jetzt die nächste Farbe betrifft.
Ja, muss man dann natürlich auch nochmal dann im Original sehen, wenn es wirklich dieses Deep Red geben sollte, wie es dann im Original aussieht. Ja, muss man da schauen. Und das Kuriose ist, aus der ganzen Android-Welt hört man derzeit, dass sich die ganzen konkurrierenden Smartphone-Hersteller auch mit der Farbe beschäftigen und wahrscheinlich dann sogar zeitgleich dann auch mit Deep Red kommen werden oder den gleichen Farbton mit einem anderen Namen, sagen wir es mal so. Und das hat man ja auch bei dem Orange schon gesehen, dass das so passiert ist. Nur da sind sie dann etwas später auf den Zug aufgesprungen und haben dann erst später nachgelegt. Und hier soll es wahrscheinlich, oder hier, man munkelt, dass es derzeit schon parallele Entwicklungen in dem Bereich gibt, dass dann auch zeitgleich neue Geräte im gleichen beliebten Farbton rauskommen. Aber nach meiner Meinung, wie du das eben gerade schon richtig gesagt hast, das mit dem Orange, das war so ein Lucky Shot, da hat man wirklich den Nerv getroffen. Ob man das nochmal reproduzieren kann mit Deep Red, das bezweifle ich. Da hat man wirklich den Nerv der Zeit getroffen. Und gerade auch in China, da ist das ja sehr beliebt, diese Farbe. Mhm. Und ja, das war ein Lucky Shot, würde ich sagen. So ist es. So, und dann lass uns doch nochmal in die Schweiz gucken. Da plant Apple nämlich einen Flagship-Store, einen neuen Flagship-Store, der wohl der größte Store in Europa werden soll. 2000 Quadratmeter Fläche und er soll in der Nähe der Bahnhofsstraße platziert werden, also ganz in der Nähe. Und die Bahnhofsstraße in Zürich ist ja die, oder ich glaube, die teuerste Einkaufsmeile in der Schweiz. Und wenn man sich natürlich ganz in der Nähe ansiedeln kann, hat das sehr, sehr viele Vorteile. Im Moment sind sie ja im Rennweg. Das ist der aktuelle Store. Es sollte aber von Anfang an nur eine temporäre Lösung sein. Das war nie eine dauerhafte Lösung oder sollte nie eine dauerhafte Lösung sein. Und die Eröffnung des neuen Flagship Stores ist für 2027 geplant. Und aktuell gibt es in der Schweiz ganze 4 Apple Stores. Das ist nicht so viel, aber man muss ja auch die Größe in Kontext setzen. Mhm. Die Schweiz ist ja nun nicht so riesig. Und deswegen sind 4 Stores für das kleine Land nach meiner Meinung schon sehr, sehr viel. Und da sieht man auch mal wieder eindeutig, die Schweiz ist ein Apple-Land. Auch wenn man sich da die Verkaufszahlen oder die Verteilung anschaut, haben die einen sehr großen Anteil an iPhones oder ja an iOS-Geräten im Allgemeinen und ist ein sehr, sehr fokussiertes Land und auf die Marke Apple. Und für Apple scheint das ja auch ein ganz wichtiges Land zu sein, sonst würden sie da ja jetzt nicht so einen riesen Store hinsetzen, ne? Wenn man sich die Miete anschaut, ich habe da mal so tiefer gelesen, die Miete für den Laden soll im Monat 3 Millionen Schweizer Franken betragen. Im Monat. Da muss schon einiges über den Tisch gehen. Ne? Ja.
3 Millionen Schweizer Franken?
Ja, pro Monat.
Also das, na.
Doch, doch.
Ja, nee, das kann ja sein, aber die wird, holt es überhaupt einen Store rein?
Ich kann mir das jetzt auch nicht vorstellen, dass das alleine über das Verkaufen von Apple-Produkten zu realisieren ist. Du hast natürlich ja dann auch Fixkosten wie Personalkosten etc. Hier reden wir ja nur von der Miete. Also von daher muss da schon einiges passieren. Ne? Was mich würde es nicht wundern, wenn sie diesbezüglich da eine Mischkalkulation fahren. Mhm. Ne? Das liegt natürlich auch an der Lage. Ne? Zürich, Bahnhofstraßennähe. Also ich glaube, das ist 1 Minute von der Bahnhofstraße fußläufig entfernt. Ja, das ist, ja. Ich weiß es nicht, wie da die Kalkulation aussieht. Da möchte ich gerne mal reinschauen, ob das sich wirklich rechnet. Ne? Weil, ja, keine Ahnung. Und 2000 Quadratmeter müssen ja auch bespielt werden mit dementsprechend mit Personal und etc. pp. Ne? Das Ding muss ja auch am Laufen gehalten werden. Ja. Bin ich gespannt.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, aber die Schweiz ist ja auch ein reiches Land. Da ist ja die Kaufkraft noch gegeben. Das ist ja nun mal so. Ja, gut. Dann sind wir am Ende des Dokuments angelangt. Oder soll ich noch über ein Gadget der Woche sprechen, was eigentlich kein IT-Gadget ist? Da geht's in den Bereich Heimwerkermarkt, hätte ich bald gesagt.
Ja, Entschuldigung, ich darf nur unterbrechen. Ja. Ich hatte nämlich eben nebenher mal versucht zu recherchieren auf die Schnelle, wie so der Umsatz aussieht im Store.
Ja.
Also bei den Flagship-Stores.
Mhm.
Pro Quadratmeter, ich weiß jetzt nicht, wie diese Analysten hier auf diese Berechnung kamen.
Mhm.
Aber wahrscheinlich, um dann die Größe der Stores miteinander vergleichbar zu machen, gehe ich mal davon aus. Der jährliche Umsatz pro Quadratmeter.
Mhm.
Bei bis zu 180.000 Euro. Und wir sind da ja bei wie viel Quadratmeter?
2000.
Bei 2000.
Ja, genau.
Wow. Du musst ja dann das ist ja pro Quadratmeter.
Ja.
Also ich denk mal, das ist eher so Fifth Avenue oder sowas, ja. Aber bis zu 180.000 Euro pro Quadratmeter im Jahr.
Ja.
Bei 2000 Quadratmeter, okay, dann relativiert sich das relativ schnell.
Ja.
Holla, die Waldfee. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht.
Ich auch nicht. Ja, das hat mich auch sehr irritiert, dass die Mietkosten da so hoch sind und dass Apple bereit ist, das dafür auszugeben. Na, und sie müssen ja auch nochmal ein wenig investieren. Sie bauen das Ding ja um. Also das wird ja erst nochmal aufgebaut. Das kostet ja auch ein paar Millionen.
Naja, aber hier habe ich auch, alleine der Fifth Avenue Store trägt 13% des jährlichen Umsatzes in allen Apple Stores. Und wir haben ja ein paar weltweit. Und alleine der Fifth Avenue Store macht 13% des Umsatzes.
Ja, ich glaube, das ist auch so ein Magnet. Ich meine, das ist ja ein
Signature Store. Ja klar, ich sagte, das ist hier mehr als wahrscheinlich Flagship, ja. Aber ein Store in der Größe, ja, wie gesagt, aber 13%, ja, mein Gott, ja, selbst wenn er nur die Kosten einspielt, macht er schon ordentlich Umsatz. Holla die Waldfee.
Ja.
Boah, Freunde. Okay, aber sorry, zurück zum zu dir. Zurück zu Lück, ne?
Zurück zu Lück. Danke, Anke.
Ja, genau.
Ja, ich schmeiß dann nochmal ganz spontan ein Gadget ein, weil das Gadget hat mich nachhaltig positiv überrascht und ich hätte nicht gedacht, dass man noch so stark einen Kompressor modifizieren kann mit wenig Aufwand. Eines meiner Lieblingswerkzeuge ist ja mein Kompressor, also Luftdruck. Ne? Das ist ja so ein Allround-Werkzeug. Man kann ja sehr viel mit sauber machen, man kann sehr elegante Sachen reinigen, von Staub befreien etc. Also sei es jetzt ein Rasenmäher, wenn man hier sehr viel trockenen Rasen dranhängen hat etc. Kommt immer darauf an, wie natürlich oder wie stark verdreckt die Dinge sind. Wenn ich da jetzt eine klebrige Grasschicht unten drunter habe, dann werde ich auch mit einer Luftpistole nicht viel anrichten können. Aber man kann halt auch sehr viel damit Staub entfernen, der jetzt nicht so etabliert ist auf den Geräten oder auf den Dingen, sage ich jetzt mal. Oder wenn man den Rasenmäher auch nur mit Wasser gereinigt hat, kann man das Ganze trocken pusten mit Luftdruck zum Beispiel. Also da kann man sehr, sehr viel mitmachen. Und bisher hatte ich immer so Standard-Luftpistolen, weil ich mich darauf verlassen habe, dass mein Kompressor schon sehr, sehr viel leistet. Und mit der Leistung war ich immer sehr zufrieden. Und dann habe ich durch Zufall ein YouTube-Video gesehen, wo ein Landwirt, glaube ich, seinen Trecker, seine Fahrerkabine sauber gemacht hat. Die modernen Trecker haben ja dementsprechend auch ein Luftdrucksystem mit an Bord, wo dann auch zum Beispiel eine Luftpistole angeschlossen werden kann. Man nutzt quasi vorhandene Infrastruktur im Trecker, um nochmal Luft abzuzwacken für eine Luftpistole. Und dann hat er eine Turbo-Luftpistole gehabt. Eine Turbodruckluftpistole der Marke HZ. HZ ist mir eigentlich immer bekannt gewesen für Schraubenschlüssel, Qualitätswerkzeuge etc. Ich habe die nie in Verbindung gebracht mit Zubehör für Kompressoren etc. Und das hat mich dann schon mal positiv eingenommen, weil HZ ist Markenqualität und da habe ich gesagt, okay, HZ kann ja nicht schlecht sein, bestellst du mal bei Amazon. Zur Not kannst du das Ding ja wieder zurückschicken. Ja, ich habe es dann bekommen und habe es dann sofort ausprobiert. Es sind Standardanschlüsse für Luftschläuche. Da ist jetzt also nichts irgendwie mit eigenen Standards, sondern es ist ein komplett standardisierter Anschluss für Luftdruckschläuche. Draufstecken, Kompressor angeworfen und ich bin nachhaltig beeindruckt gewesen, was diese simple Technik, weil wir haben vorne eine Verwirbelungsdüse dran, und diese Verwirbelungsdüse sorgt nochmal dafür, dass der Luftdruck zusätzlich verstärkt wird. Und das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend, was man da noch an zusätzlicher Leistung aus einem Kompressor herausholen kann und wie man den Luftdruck mit so einer simplen Technik noch verstärken kann. Für mich war das absolutes Neuland und für mich war das ein ganz neues Produkt. Und das ist Wahnsinn, das Ding. Hat mich beeindruckt. Und das Ding sieht auch super schick aus. Also der Griff, das ist so eluxiertes Aluminium.
Ja, ich habe mir die Seite gerade mal aufgerufen.
Ja.
Der sieht, alle optisch macht einen guten Eindruck. Ich habe halt keinen Druckluft hier.
Ja, also.
Aber das sieht so schon mal sehr vernünftig aus. Ja.
Also ohne Druckluft könnte ich, glaube ich, gar nicht so mein mehr leben. Das ist so wichtig geworden. Man kann so viel mit Druckluft machen und tun, nicht nur den Reifendruck kontrollieren, sondern auch sehr viele Dinge säubern und reinigen, Ich habe schon Kompressoren im Einsatz gehabt, wo ich noch aktiv PCs selbst zusammengeschraubt habe und ich habe dann auch regelmäßig meine PCs damit ausgepustet und sauber gemacht. War immer die effizienteste Art und Weise, PCs zu reinigen. Natürlich muss man aufpassen, dass man jetzt den Lüfter festhält und den nicht drehen lässt und mit der Druckluftpistole draufhält. Man sollte schon Dinge beachten, wenn man sowas macht.
Spaß.
Ja.
Guck mal, so schnell hat er noch nie gedreht.
Ja, genau. Danach war es dann das gewesen. Nee, aber wie gesagt, Druckluft ist eines der wichtigsten Elemente bei mir auf dem Gehöft, hätte ich bald gesagt, im Haus und im Garten.
Genau, auf meinem Landsitz, ne?
Auf meinem Landsitz, ja. Nee, aber man kommt jetzt irgendwie so in ein Alter, dass man an Haus- und Gartenwerkzeuge bald mehr Freude empfindet als bei IT-Produkten, habe ich das Gefühl. Ja. Nein, ich war auch erst etwas skeptisch, weil diese Luftdruckpistole kostet halt auch 42 Euro. So eine normale Luftdruckpistole, ja, die liegt so bei 20 Euro, je nach Qualitätsstufe, aber das sind ja recht simple Druckluftpistolen im normalen Bereich. Und da habe ich aber dann schon etwas überlegt, naja, 42 Euro, lohnt sich das? Ja, es lohnt sich. Kann ich absolut jedem empfehlen. Ja, lohnt sich auf jeden Fall. Das ist mein Gadget der Woche.
Ja, sehr schön. Ja. Wie gesagt, hätte ich einen Kompressor, würde ich es mal ausprobieren. Oder? Ich habe keinen.
Lohnt sich aber auch. Denk über einen Kompressor nach. Die sind auch gar nicht mehr so teuer, wie sie früher einmal waren. Das ist eine Bereicherung.
Genau, kauf dir doch gleich zwei.
Du kannst damit alles sauber machen. Ich habe letztens meinen Toaster damit ausgepustet.
Oh, der hätte es auch mal nötig, ja.
Ja,
alleine deswegen würde ich mal einen anschaffen.
Nein, oder eine Tastatur mit auspusten. Auch alles super.
Ja.
Ja. So ist das. Gut, wie gesagt, das Gadget der Woche. Ja, ich glaube, dann sind wir durch.
Damit haben wir es, genau.
Damit haben wir es. Gut, dann würde ich sagen, Thomas, wenn alles gut geht, hören wir uns dann am nächsten Wochenende wieder.
Genau, bis dann.
Mach's gut. Ja. Tschüss.
Tschüss.